Die Reisen des Käpt'n Brass. Einleitung. Ich weiß nicht mehr, wann mir zum ersten Mal der Gedanke kam, ich könnte den Bildern meiner Arbeit Die Welt in Auszügen Teil 3 die fiktiven Aufzeichnungen eines Kapitäns an die Seite stellen und beides in einem Buch zusammenfassen. Und ob ich diese Idee schon hatte, als es mir zum ersten Mal in den Sinn kam, meine Arbeit mit dem Untertitel Die Reisen des Käpt'n Brass zu versehen, oder ob sie erst dadurch hervorgerufen wurde. Sicher ist, dass ich mich im Zuge meiner Arbeit im Sommer 1995 bei einer Rundfahrt durch den Hafen von Rostock an Bord einer gewissen Käpt'n Brass befand. Ein entmutigender Touristenkutter, so schwer mit albernem Zierrad behangen, dass es vollkommen unmöglich war, eine vernünftige Aufnahme der imposanten Hafenanlage zu machen. Ich glaube, außer mir waren nur Polen auf dem Sonnendeck. Es regnete allerdings auch. Dass der Kutter auf den Namen Käpt'n Brass getauft war, bemerkte ich erst, als ich von Bord ging. Ich blieb eine Weile auf der Pier stehen und betrachtete den Namenszug und das alberne Ausflugsbötchen, auf dessen Bug er mir voller unberechtigtem Stolz zu prangen schien. Hier das entbehrungsreiche Leben eines Seefahrers, dort schnöder Kommerz, billige Bauernfängerei, fadenscheiniges Getue. So wird es mir vorgekommen sein. Wie ich mich kenne, bin ich sofort wütend geworden. Ich wusste damals noch nicht, dass Käpt'n Brass eine historische Figur gewesen ist. Davon habe ich erst später erfahren. Aber auch dann habe ich mich nicht bemüht, etwas über diesen Mann herauszufinden. Es hat mich nicht interessiert. Ich denke, mit dem Namen wird es nichts anderes auf sich gehabt haben, als dass er mir genau das Bild zu beschreiben schien, das ich mir von einem Kapitän machte, oder vielmehr das Bild eines Kapitäns, wie ich ihn für meine Arbeit brauchte. Das Bild jenes weitgereisten Seefahrers, den ich in meiner Arbeit zum Leben erwecken wollte, ohne mir bislang darüber im Klaren gewesen zu sein. So gesehen wäre es auch abwegig gewesen, mich über die historische Figur informieren zu wollen. Ich hatte schon damals auf der Pier das Gefühl, wesentlich mehr über Käpt'n Brass zu wissen, als ich in Büchern würde nachlesen können. Und noch bevor ich mich wieder dem deprimierenden Treiben am Warnemünder Hafen hinzugesellt hatte, war bereits klar, dass dieser Mann, wer auch immer er gewesen sein mochte oder in meinen Händen werden würde, dass dieser wackere Seefahrer unbedingt meiner Arbeit als Pate zur Seite stehen musste. Ja, anders war es einfach gar nicht mehr denkbar. 4 Jahre später, nachdem ich auf allen 6 Kontinenten unterwegs gewesen war, etwa 3000 Bilder gemacht hatte und auf über 100 Seiten meinen Helden Käpt'n Brass von seinen abenteuerlichen Reisen hatte berichten lassen, verwarf ich eines schönen Morgens mein gesamtes Textmaterial, um es durch nur ein einziges, kurzes Bibelzitat zu ersetzen. Denn du liebst alles, was ist, und verabscheust nichts von dem, was du gemacht hast, denn du hast ja nichts bereitet, gegen das du Hass gehabt hättest. Weisheit 11,24. Ich hatte mehr als ein ganzes Jahr mühevoller Arbeit gegen einen einzigen Satz eingetauscht, der schon vor Jahrtausenden formuliert worden war und schon seit vielen Jahren in meiner unmittelbaren Reichweite nur darauf gewartet hatte, dass ich ihn entdecken möge. Schlimmer noch, dass ich mich seiner nur erinnern möge. Eigentlich gute Gründe, sich einer gehörigen Depression anheimzugeben. Aber ich war zufrieden. Entmutigend waren die Versuche gewesen, meinem ersten Gedanken zu entsprechen, jenes Tagebuch des Käpt'n Brass zu verfassen und immer wieder und immer deutlicher zu spüren, dass es das nicht war, dass es so nicht ging, dass es zu schlecht war oder einfach nicht passte, der Tenor nicht stimmte, die Stimmung sich mit dem Inhalt der Bilder nicht vertrug. Kurzum, dass meine Texte ihren Zweck in jeder Hinsicht verfehlten. Unter diesen Umständen war es eine Erleichterung, auf das Bibelzitat zu stoßen. Ich hatte das Gefühl, etwas gefunden zu haben, das den Inhalt meiner Arbeit in gleichem Maße wiedergab, ausführte und unterstrich. Mehr oder etwas anderes hatte ich zu meinen Bildern nicht sagen wollen. Das wurde mir bewusst, als ich den Satz fand. Und besser als dieser Satz es sagte, konnte ich es nicht sagen. Das hätte ich auch niemals von mir verlangt. Übrig geblieben ist allein der Titel, jener geringste Teil meines literarischen Vorhabens, der 4 Jahre zuvor auf der Pier in Warnemünde schon vollendet gewesen war, bevor ich überhaupt großartig um ihn hätte ringen können. Die Reisen des Käpt'n Brass, Der Untertitel meiner Arbeit, Die Welt in Auszügen, Teil 3. Der Titel war meine einzige Sorge, als ich mich entschied, die Aufzeichnungen des Captain Brass endgültig aufzugeben. Als die Entscheidung fiel, wurde mir bewusst, dass ich mich nun wohl auch von diesem letzten Hinweis auf den altgedienten Paten meiner Arbeit würde trennen müssen. Das war auf den ersten Blick mehr als naheliegend, aber der Gedanke behagte mir ganz und gar nicht. Es kam mir vor, als würde ich damit einen Menschen der Vergessenheit preisgeben, dem ich wirklich vieles zu verdanken hatte, den ich in den vergangenen 4 Jahren mehr und mehr kennen, schätzen und lieben gelernt hatte, der schließlich mein Freund geworden war und mich treuherzig auf allen meinen Reisen begleitet, aber auch zu Hause immer ein offenes Ohr für mich gehabt hatte. Das konnte ich einfach nicht tun. Nicht nur, weil es ihm gegenüber Unrecht gewesen wäre, sondern weil es auch meine Gefühle verletzt hätte, die Zuneigung, die ich allmählich zu Captain Brass gefasst hatte, und die Dankbarkeit, die ich ihm gegenüber empfand. Es ging einfach nicht. Bloß, was tun mit einem Titel, dessen Gegenstand ich gerade annulliert hatte? Ich begann nach einer Ausrede zu suchen, einem inhaltlichen Hilfskonstrukt, das es mir erlauben würde, den Titel beizubehalten und Captain Brass die Ehre und Anerkennung widerfahren zu lassen, die ihm gebührte. Da wurde mir plötzlich klar, dass meine 32 Bilder immer noch die Reisen des Captain Brass waren. Natürlich waren sie das. Daran hatte sich gar nichts geändert. Jetzt, da ich das Textmaterial entfernt hatte, konnte man zwar nicht mehr nachlesen, was genau Captain Brass erlebt hatte, aber man konnte es immer noch sehen, im Grunde genommen sogar deutlicher, als es im Zusammenspiel mit meinen jämmerlichen Texten möglich gewesen war. Captain Brass war als handelnde, erzählende und sich selbst darstellende Person aus dem Rampenlicht zurückgetreten, aber seine ganz persönliche Perspektive, seine unverwechselbare Art, die Welt in Augenschein zu nehmen, das war hinter den Kulissen erhalten geblieben, hatte ohne die Texte sogar mehr Raum, sich in aller Deutlichkeit zu offenbaren. Hurra! Und das Bibelzitat gab Auskunft über die Bedeutung des Ganzen, war in dieser neuen Konstellation eine Beschreibung und Definition jener persönlichen Perspektive meines unsichtbaren Helden und der Moral, die ihr zugrunde lag. So war auch noch gewährleistet, dass niemand an der Bedeutung meiner schönen Arbeit würde verzweifeln müssen. Der Titel war gerettet. Ich habe in diesem Zusammenhang eine Beobachtung gemacht. Obwohl ich meine letzte Arbeit stets unter dem Titel »Die Welt in Auszügen Teil 3« vorgestellt habe, wird sie fast ausschließlich und vollkommen selbstverständlich »Die Reisen des Captain Brass« genannt. Das ist für mich ein Beweis dafür, dass ich damals recht hatte, den Titel beizubehalten, dass meine 32 kleinformatigen Bilder tatsächlich »Die Reisen des Captain Brass« sind. Manche sprechen mittlerweile sogar nur noch von Captain Brass oder sagen liebevoll »der Captain Brass«, wenn sie meine letzte Arbeit meinen. Als habe mein wackerer Held mit den Jahren in ihrer Vorstellung immer deutlichere Formen angenommen und sich schließlich zu einem materiellen Wesen verselbstständigt, das in der Wirklichkeit herumspaziert wie du und ich. Oder als sei das Buch mit den 32 Bildern und dem Bibelzitat »er selbst«, sein materielles Äquivalent. Ja, manchmal frage ich mich sogar, ob nicht eigentlich Captain Brass der Schöpfer meiner letzten Arbeit gewesen ist und ich in Wirklichkeit nur sein Handlanger, sein dienstbarer Geist oder sein Medium. Ob nicht eigentlich ich sein Freund und Weggefährte gewesen bin, als ich glaubte, er sei der meine. Aber das führt jetzt zu weit. Und außerdem ist es so traurig. Vor ein paar Monaten fielen mir die verworfenen Aufzeichnungen des Captain Brass zufällig wieder in die Hände. Ich war schon seit einiger Zeit mit meiner Arbeit nicht mehr vorangekommen und schnüffelte gerade ziellos in den verstaubten Ecken meiner künstlerischen Vergangenheit herum, ohne genau zu wissen, wonach ich suchte. Wahrscheinlich hoffte ich vage, mit etwas Glück würde angesichts dieses alten Plunders vielleicht plötzlich eine göttliche Eingebung auf mich herabfahren und das künstlerische Gewurstel, in dem ich mich verfangen hatte, mit einem mächtigen Donnerknall beenden. Ich hatte wenig Grund anzunehmen, dass etwas in dieser Art wirklich passieren würde, aber etwas Besseres fiel mir einfach nicht ein. Statt göttlicher Eingebung gab es auch nur die Aufzeichnungen des Captain Brass, eine vor Jahren fluchtartig verlassene Baustelle, ein verpfuschtes Vorhaben, das mir schon seinerzeit von herzlich wenig göttlicher Eingebung gesegnet schien. Toll. Aber scheiß drauf. Ich nahm den Tag frei und begann zu lesen. Die Aufzeichnung des Käpt'n Brass nach all der Zeit wieder zu lesen, war ein überraschendes Erlebnis. Die einzelnen Texte, aber auch das Vorhaben als Ganzes waren in meiner Erinnerung verblasst. Ich hatte das Gefühl, nichts mehr so vorzufinden, wie ich es hinterlassen hatte. Wahrscheinlich las ich es aus der Distanz auch einfach nur mit anderen Augen. Eine in der Vergangenheit verworfene Arbeit hat ganz andere Möglichkeiten, sich ungestört vor den Augen ihres Schöpfers zu entfalten, wenn endlich die Erwartung verflogen ist, es möge sich dabei doch mindestens um einen gottverdammten Geniestreich handeln. Und das war nun wirklich nicht mehr meine Sorge. Die Aufzeichnungen des Käpt'n Brass berührten mich. Ja, streckenweise gefielen sie mir sogar. Aber nicht, weil ich die Texte jetzt plötzlich gut fand oder auch nur besser, als ich sie in Erinnerung hatte, oder mich etwa auf meine alten Tage endlich mit ihnen begnügen oder zufrieden geben konnte. Nichts dergleichen. Ich fand sie ebenso schlimm wie 2 Jahre zuvor und selbstverständlich ebenso wenig geeignet, in Die Welt in Auszügen Teil 3 einen verantwortungsvollen Posten an der Seite meiner Bilder einzunehmen. Das war es nicht. Sie ging mir einfach ans Herz. Im Wesentlichen aus 2 Gründen. Zum einen erinnerten sie mich natürlich an einen Abschnitt meiner Vergangenheit, an Dinge, die sich während der Zeit des Schreibens an den Aufzeichnungen des Käpt'n Brass in meinem Leben zugetragen hatten. Reine Sentimentalität. Außerdem aber entdeckte ich, dass ich in meinen Texten einige Dinge zur Sprache gebracht hatte, an denen mir immer noch gelegen war, die mich heute noch beschäftigen. Leider zu ungeschickt, um sie auf Teufel komm raus der breiten Öffentlichkeit unter die Nase reiben zu müssen oder es riskieren zu wollen, die Wirkung meiner Bilder und damit meine gesamte Arbeit zunichte zu machen. Aber immerhin, die Inhalte waren da, in Form und Funktion gründlich missglückt, aber trotzdem vorhanden. Sagen wir sporadisch, hier und da. Und es waren Inhalte, zu denen ich mich immer noch bekennen konnte und wollte. Als ich mit der Lektüre fertig war, kam ich zu dem Schluss, dass die Texte im Zusammenhang mit meiner Arbeit eigentlich interessant waren. Nicht als ein Teil von ihr, sondern als Anschauungsmaterial, als Dokument oder Protokoll einer Entwicklungsstufe, als Vorreiter der endgültigen Fassung von Die Welt in Auszügen Teil 3. Für jeden, der gern Näheres über meine Arbeit würde erfahren wollen und bereit war, gewisse Unannehmlichkeiten dafür in Kauf zu nehmen. Mein literarisches Vorhaben war von den Sackgassen, in die ich während der Entstehung meiner Arbeit geraten war, mit Sicherheit die größte. So gesehen geradezu eine Sackallee. Ja, die Champs-Élysées unter den Sackgassen. Und da lag sie nun, griffbereit, direkt vor mir auf dem Tisch. Zugänglich, interessant und anschaulich in ihrer Eigenschaft als Sackgasse. Eigentlich mussten lediglich Rechtschreibung und Interpunktion noch einmal routinemäßig überprüft werden, und das war's. Die Arbeit war bis auf ein paar Kleinigkeiten schon so gut wie im Kasten. Weshalb also nicht das Ding einfach raushauen? Vielleicht freut sich ja irgendjemand darüber. Mir fehlten ohnehin noch ein paar Weihnachtsgeschenke. So kommt es zu diesem Buch. Ich fand, dass meine Texte tatsächlich nicht gut genug und in jeder Hinsicht ungeeignet gewesen waren, in meiner Arbeit Verwendung zu finden. Aber ich fand auch, dass sie nicht schlecht genug waren, um für immer in meiner Schublade zu verschwinden und durchaus geeignet, meine Arbeit als Informations- und Anschauungsmaterial gute Dienste zu tun. So ist diese Textesammlung eher jenen zugedacht, die sich von meiner Arbeit Die Welt in Auszügen Teil 3 angesprochen fühlen. Sagen wir lieber stark angesprochen fühlen. Wer schon mit den Bildern nichts anzufangen weiß, dem möchte ich von der Lektüre dieser Texte dringend abraten. Sie werden ihn nach Adam Riese noch mehr enttäuschen als die Bilder. Und sie werden garantiert nichts erhellen, das die Bilder im Dunkeln gelassen haben mögen. Im Gegenteil, das ist keine Koketterie. Ich habe sie gewarnt. Das Buch ist in 3 Kapitel unterteilt. Die ersten beiden Kapitel umfassen die Aufzeichnungen des Käpt'n Brass. Das 3. Kapitel ist der Anfang einer Abhandlung über Entstehung, Bedeutung und Bildsprache von Die Welt in Auszügen Teil 3, ein Text, den ich unvollendet aufgegeben habe, nachdem er mir in den Händen regelrecht explodiert ist. Als nach einigen Wochen Arbeit die ersten 16 Seiten der Abhandlung vor mir lagen, musste ich feststellen, dass ich darin mit viel Glück vielleicht gerade mal die Hälfte dessen gesagt hatte, was ich nur in der Einleitung hatte sagen wollen. Ich erschrak. Das Unternehmen drohte entschieden umfangreicher zu werden, als ich es mir vorgestellt hatte. Wenige Tage später gab ich es wehen Herzens auf. Ich war zufrieden mit der Abhandlung, soweit sie gediehen war. Es waren bereits einige ganz interessante Gedanken und Beobachtungen zusammengekommen. Und es hatte mir gefallen, meine Arbeit noch einmal in all ihren Einzelheiten vor meinem inneren Auge auferstehen zu lassen. Meine Motive, soweit sie sich ergründen ließen, die Vorstellung, die mich ursprünglich angetrieben hatte und was schließlich aus ihr geworden war. Einige Bedingungen ihrer Entstehung waren mir bereits klarer geworden, als sie es während der Arbeit selbst gewesen waren. Es war spannend, interessant und befriedigend. Aber ich hatte das dringende Gefühl, es mir als bildender Künstler einfach nicht erlauben zu können, mich für ein halbes oder gar ein ganzes Jahr von meinem eigentlichen Metier, meinem eigentlichen Fachgebiet zu entfernen, um in einem ausufernden Traktat eine abgeschlossene Arbeit zu analysieren. Auch wenn ich Lust dazu hatte. Ich hatte das Gefühl, es sei von mir verlangt, dass ich Bilder mache, weil ich das am besten kann. Das war alles. Ein Tribut, wenn man es genau bedenkt, den ich dem Gott der modernen Industriegesellschaft gezollt habe, diesem alles beherrschenden und doch so wenig vielversprechenden Prinzip der ökonomischen Effizienz. Eigentlich deprimierend. Ich habe es auch bereut. In den anderthalb Jahren, die auf meine Entscheidung folgten, habe ich kein einziges vernünftiges Bild zustande gebracht. Heute wäre ich froh, ich könnte die 5 Kartons vollkommen nichtssagender Bilder, die ich seitdem meinem Archiv hinzufügen konnte, gegen ein nur mäßig interessantes Traktat über meine letzte gelungene Arbeit eintauschen. Aber gut. Umso mehr freue ich mich über die Gelegenheit, in einem unprätentiösen Rahmen wenigstens den Anfang meiner monumentalen Abhandlung und das Volk bringen zu können. Die beiden Kapitel der Aufzeichnungen des Käpt'n Brass gehen auf zwei unterschiedliche Zeiträume zurück, in denen ich mich besonders auf das Schreiben konzentriert habe. Im ersten und im letzten Jahr meiner Arbeit, zu Beginn und nach dem Abschluss des fotografischen Teils der Arbeit. Ich hatte im ersten Jahr mit großem Elan zu schreiben begonnen und mich nach einigen Monaten hoffnungslos verrannt. Daraufhin beschloss ich, die Texte bis zum Ende meiner Arbeit ruhen zu lassen. Ich dachte, es würde mir angesichts des Bildmaterials vielleicht leichter fallen, den richtigen Ton zu treffen. Es würde mir leichter fallen, Käpt'n Brass zum Sprechen zu bringen, wenn ich erst einmal gesehen haben würde, was er gesehen hatte. Keine schlechte Idee eigentlich, aber der Hase lag offensichtlich irgendwo anders begraben. Überzeugen Sie sich selbst. Ich habe die einzelnen Teile der Aufzeichnung des Käpt'n Brass, die unterschiedlichen Teile, die kürzeren und längeren und mehr oder weniger abgeschlossenen Geschichten, Gedanken, Statements und Erzählungen von und über Käpt'n Brass so belassen, wie ich sie vorgefunden habe. Zwar habe ich Texte aussortiert, die ich insgesamt für unzumutbar hielt, aber jene, die mir summa summarum annehmbar oder interessant schienen, habe ich in die Auswahl übernommen, ohne weiter an ihnen zu feilen. Dazu war es zu spät. Das Material, der Stoff, die Stimmung zu weit von mir entfernt, als dass ich sie noch einmal richtig hätte zu fassen bekommen können. Außerdem hätte es nicht dem Zweck entsprochen, den ich diesem Büchlein zugedacht hatte, nämlich Dokument zu sein, nicht Kunstwerk. Ein Dokument der Sackgasse, von der ich vorhin sprach, das Dokument eines Fehlschlags von mir aus. Nur damit mir nachher niemand angerannt kommt, um mir auseinanderzusetzen versucht, dass man das alles vielleicht auch hätte besser machen können. Das sehe ich selbst. Woran sind die Aufzeichnungen des Käpt'n Brass eigentlich gescheitert? Genau weiß ich es nicht. Ich glaube, ich habe nie ein genügend klares Bild von diesem Text gehabt. Gedanklich schon. Aber mein Gefühl für das, was ich in letzter Instanz zwischen den Zeilen zum Ausdruck bringen wollte, war offensichtlich nicht deutlich oder einfach nicht stark genug. Was wollen Sie schon sagen, wenn jemand erzählt, ich will die Lebensbekenntnisse eines Kapitäns schreiben, das und das könnte passieren, der Typ ist so und so. Kann man machen, kann man auch bleiben lassen, kann Moby Dick draus werden, kann aber auch in die Hose gehen. Am Plot liegt es nicht. Hinter dem Plot spinnt der Autor an seiner Vision vom Großen und Ganzen, ob ihm das klar ist oder nicht. Und wenn da nichts ist, hinter dem Plot, gar nichts oder nichts, das den Leser ins Herz trifft, dann geht der Text eben unter oder dümpelt im Belanglosen vor sich hin. Letztendlich ist es mir nie gelungen, in meinen Texten an die Intensität heranzureichen, die ich zuweilen in meinen Bildern erreicht habe. Und zwischen den Aufzeichnungen des Käpt'n Brass und den Bildern zu die Weltenauszügen Teil 3 war die Diskrepanz in dieser Hinsicht überwältigend. Ursprünglich sollten die Aufzeichnungen des Captain Brass nur vordergründig die Memoiren eines echten Kapitäns sein. Zwischen den Zeilen wollte ich allmählich durchsickern lassen, dass der fiktive Verfasser in Wahrheit nie vor seine Haustür gekommen ist. Und die abenteuerlichen, beschwerlichen und gefährlichen Reisen, von denen er berichtet, sind in Wahrheit Reisen, die er in seinem Innern und durch sein Inneres unternommen hat. An seinem Küchentisch, wo er in voller Seemannsmontur vor einem zerfledderten Schreibblock sitzt und nachdenkt. Vollbart, eine erloschene Pfeife zwischen den Zähnen, neben dem Herd, auf dem hinten links immer noch dieser bescheuerte Topf mit der Aufschrift »Guten Appetit« steht. Angst, Einsamkeit, soziale Inkompatibilität, Isolation, Wirklichkeitsverlust, Wahnsinn. Aber immer noch gut drauf, der alte Haudegen. Ein Mann mit einem gewissen Anstand, möchte ich sagen, der auf der Brücke stehen bleibt, wenn das Schiff untergeht und sobald Mannschaft und Passagiere von Bord sind, in den Herrensalon hinuntergeht und bei einer letzten guten Zigarre noch ein bisschen aus dem Fenster zu gucken und nachzudenken. Jawohl, unser Captain Brass. Mon Capitaine. Zwischendurch hatte ich den Gedanken, die Fiktion um meine Figur herum sozusagen in die Wirklichkeit hinein auszuweiten. Ich wollte eine Legende in die Welt setzen, nach der Captain Brass ein unbekannter, aber wirklicher, wahrscheinlich vor längerer Zeit verstorbener Seefahrer gewesen sei, dessen Aufzeichnungen ich durch einen aberwitzigen Zufall in einem kleinen Fischerdorf unweit der kenianischen Küstenstadt Mombasa entdeckt hätte. Und ich sei von den Bekenntnissen dieses Mannes so ergriffen gewesen, dass ich beschlossen hätte, sie in meine Arbeit einzubinden. Aber das ging natürlich nicht. Ich bin leider ein Mensch, der nicht wirklich dicht halten kann. Nur aus Begeisterung für die neue Idee hatte ich schon nach wenigen Tagen meinen gesamten Freundeskreis von dem Plan in Kenntnis gesetzt, womit er hinfällig war. Sie werden sehen, das ganze Ding hat einfach keine Linie. Sie werden vielleicht ein paar Texte finden, die eine Linie haben. Aber unter jenen, die eine Linie haben, werden Sie keine zwei finden, die die gleiche Linie haben. Die meiste Zeit bin ich geschwommen. Ich sah, dass es nicht gut war, aber ich schrieb weiter in der Hoffnung, es würde mit der Zeit vielleicht ganz von alleine etwas wirklich Substanzielles zum Vorschein kommen. Das ist eine Strategie, die ich in meiner fotografischen Arbeit schon oft angewandt habe. In einem von zwei Fällen war ich damit erfolgreich. Was dann sichtbar wurde, war tatsächlich etwas Substanzielles. Kein Zufallsprodukt, sondern etwas, das schon vorher da gewesen sein musste, das ein Stück weit gereift war. Ein halbwegs klares, halbwegs wesentliches Gefühl von ausreichendem Durchsetzungsvermögen. Aber Geduld und Beharrlichkeit brachten den Aufzeichnungen des Captain Brass nichts zum Vorschein, außer meiner Ratlosigkeit, wie ich das verdammte Ding denn nun eigentlich anpacken sollte. Mehr war da wahrscheinlich auch gar nicht. Deswegen sind die Texte so unterschiedlich in Stil, Sprache und Inhalt. Ich habe die meiste Zeit einfach nur herumprobiert. Ja, machen Sie sich nichts vor, das ist alles. Ich gestehe es, Sie wissen schon. Nur damit mir nachher keiner angedackelt kommt und auf meinen zarten Gefühlen herumtrampelt. Aber angesichts der Tatsache, dass das Leben sowieso nichts als ein einziges, riesiges Herumprobieren ist, glaube ich mir zugute halten zu dürfen, im vorliegenden Fall vielleicht erfolglos, dafür aber wenigstens gründlich herumprobiert zu haben. Genug jetzt. Ich denke, ich habe es wirklich nicht an Warnungen fehlen lassen. Wer es bis hierhin geschafft hat, der möge mir nun die Ehre erweisen, sich selbst ein Bild zu machen. Gezeichnet: Captain Brass, Berlin am 6. Januar 2002.